Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser Vorlesung Informatik 2, funktionale Programmierung. Vielleicht ganz kurz ein paar Bemerkungen zu der Vorlesungsumfrage. Natürlich, vermutlich spreche ich, wenn ich mit Ihnen spreche, nur mit einem kleinen Teil der Studierenden und möglicherweise nicht mit denjenigen, die irgendwelche Beschwerden haben. Aber trotzdem ist natürlich ein immer wiederkehrender Tenor, die Tutoren wären, ja, Beschwerden über Tutoren. Natürlich, bei einer großen Menge von Tutoren gibt es einige, die sind didaktisch besser, andere, die sind didaktisch schlechter. Aber tendenziell gesehen würde ich doch bitten, an Folgendes zu erinnern. Wir sind hier in einer Universität und nicht in der Schule, und eine Tutorübung ist nicht so etwas wie ein, da steht kein ausgebildeter Lehrer vor Ihnen, sondern ein Kommilitone meistens. Der lernt auch. Also der Unterschied sozusagen zwischen dem Lehrer und dem Lernenden ist nicht so groß. Und das hat negative und positive Auswirkungen. Die negative Auswirkung ist, dass manchmal der Tutor didaktisch nicht so perfekt ist, wie man sich das wünschen könnte. Aber das Positive ist, man kann mit ihm reden und er ist ein Student wie Sie und der lernt auch. Und der lernt vielleicht, das heißt, man kann mit ihm diskutieren und in ein Gespräch treten auf Augenhöhe. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil und den muss man nutzen. Sozusagen, wir sind ja alle mehr oder weniger zusammen in einem Bemühen, uns den Stoff anzueignen, uns zu qualifizieren, super Informatiker und Informatikerinnen zu werden, der Tutor, die Tutorin, genauso wie Sie. Und ich denke, so müsste man das sehen, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen Nachsicht mit seinem Tutor haben. Würde ich mir wünschen. Und die andere Sache ist, es wurde öfters beklagt, eines der Hauptklagen, die Aufgaben sind zu schwer oder zu viele, man muss zu viel Zeit aufwenden. Aber da ist die Sache eben die, wenn wir auch in der Vorlesung nur Dinge lernen, die wir schon kennen, zero time, ja, dann können wir uns die ganze Veranstaltung schenken. Ja, also das heißt, das Wesen einer Veranstaltung und auch das Wesen einer Übung besteht natürlich darin, dass wir herausgefordert werden, dass wir ein Stück weit uns anstrengen müssen. Nur dann kommt was rüber. Und natürlich ist diese Anstrengung, muss man selber bringen. Ich meine, ich predige jetzt natürlich Ihnen, aber Sie wissen das. Aber ich habe das, es wird ja auch aufgezeichnet. Vielleicht hört es dann auch jemand im Universum. Lernen ist eine aktive Tätigkeit. Ich muss mich aktiv mit dem Stoff beschäftigen. Wenn die Aufgabe ein 3-Zeilen-Programm ist, dass ich so einfach so hinschreibe, zack, und dann habe ich das, dann habe ich nichts gelernt. Aber wenn ich sozusagen eine schwierige Aufgabe, nämlich an der ein bisschen abgearbeitet habe, dann habe ich was gelernt, weil dann sehe ich nämlich, wie ich eben Probleme löse in dieser Programmiersprache. Und dann muss man auch sehen, die Übungsaufgaben sind nicht gedacht, die sind ja nicht Teil der, die sind gedacht als Angebote. Ja, Sie kriegen ja dafür auch nur einen Bonus. Das ist natürlich irgendwie erschreckend wenig. Vor allen Dingen, wenn Sie dann wirklich viele, viele Stunden daran gearbeitet haben. Aber Sie sind typischerweise eben ja auch so angelegt, dass Sie mit einem verhältnismäßig angemessenen Aufwand die Hälfte auf jeden Fall schaffen können. Und bis zu 80% ohne groß jetzt in fundamentale Probleme zu geraten. Und wenn dann eben doch, wenn Sie natürlich bis zum letzten Epsilon alles machen wollen, dann könnten Sie schon schwer gefordert sein. Aber das ist ja vielleicht auch der Sinn der Sache, oder? Ich meine, man will ja doch irgendwie sehen, da gibt es Herausforderungen, und man will nicht sehen, das ist alles Larifari. Ja, wenn das alles Larifari ist, ist es völlig uninteressant. Und deswegen, da möchte ich Sie auch noch einmal um etwas Verständnis bitten für diese Art, für dieses Konzept von Aufgaben. Und natürlich, das ist auch da wieder diese Geschichte, Aufgaben werden gestellt und sind nicht perfekt. Und dann gibt es Probleme bei der Aufgabenstellung, irgendwas ist unklar, ungenau formuliert, vielleicht sogar falsch. Und das ist, sowas passiert. Und das passiert deshalb, weil Aufgaben, gerade dann, wenn Aufgaben neu ausgedacht werden. Aber dafür haben wir halt die ganzen Foren und man kann Rücksprache halten. Und das ist ja auch irgendwie ein Vorteil von dieser Lern- und Lehrsituation im Gegensatz zur Schule. Man kann Rückfrage halten und alle Leute werden antworten und alle Leute sind auch bereit einzugestehen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, hier ist etwas ungenau, das muss man in Wirklichkeit so sehen, dann, ja. Und man muss dann eben auch entsprechend den Willen haben, sozusagen, nicht Willen, man muss dann eben auch, sobald man eben sieht, da ist was komisch, auch direkt fragen. Und ich denke, viele von Ihnen haben das ja auch gemacht. Diese Foren wurden ja, Piazza, wurden ja ausführlich für Diskussionen genutzt. Okay, gibt es von Ihrer Seite aus direkt noch etwas zu dieser Vorlesungsumfrage oder zur Vorlesung, wenn wir gerade dabei sind, oder zu den Übungen im Allgemeinen zu reden? Ich weiß, es ist natürlich jetzt nicht anonym, aber Sie können sich, ich glaube nicht, dass wenn jemand von Ihnen jetzt direkt mir ins Gesicht irgendwas sagt, dass ich daraufhin die Klausur persönlich raussuche und dann runter skaliere. Ich glaube, das ist auch noch nicht vorgekommen. Wenn aber keiner irgendetwas Spezielles zusätzlich noch bemerken möchte? Okay, gut, dann versuchen wir dort weiterzumachen, wo wir das letzte Mal gewesen sind. Wir hatten ja, ich hatte Ihnen ja versprochen, so wie wir über Imperative und Java-Programme nachdenken können und Beweise führen können, dass irgendwie so ein Programm das Richtige tut, können wir dasselbe auch für OCaml. Und tatsächlich haben wir da hatte ich Ihnen angefangen, so eine Art Semantik vorzustellen, und danach so eine Art Beweissystem, mit dem man solche Fragestellungen einfach ganz systematisch und mathematisch angehen kann. Und diese Art von Beweissystem, ich weiß nicht, vermutlich hat es der Julian, der hat da mit Ihnen ja letzte Stunde schon einige Sachen vorgeführt, das Beweissystem vorgeführt und das angewandt auf bestimmte Fragen, die man sich so stellen kann. Die sind auch im Prinzip das, was in solchen interaktiven Theorembeweisern wie Isabel drinsteckt. Also es ist nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe und das ist jetzt für die Vorlesungen gut, sondern das wird in professionellen Tools eingesetzt, mit denen professionelle Software verifiziert wird. Also mit diesem Isabel-System zum Beispiel wurde ein Betriebssystemskern verifiziert. Und wenn Sie tatsächlich, stellen Sie eine Trusted Codebase herstellen wollen, mit der Sie, auf die Sie sich verlassen können, wo Sie sicher sind, dass da keine Viren und keine Trapdoors und sonst irgendetwas eingebaut sind, wenn Sie so eine Art von Computing Environment haben wollen, sind Sie angewiesen für relativ große Software Korrektheitsbeweise zu führen oder überhaupt Beweise zu führen, dass die Software bestimmte Eigenschaften hat. Und da diese Beweise zu groß sind und zu unübersichtlich, um sie mit der Hand zu machen, sind sie da auf solche Tools wie Isabel angewiesen. Und die werden da auch eingesetzt und die verwenden eine derartige Beweislogik, so wie ich sie Ihnen hier vorstelle. Sozusagen nur, um Ihnen einen Hintergrund zu geben und Ihnen noch einmal darauf hinzuweisen, dass das, was Sie hier machen, eben nicht einfach nur sozusagen irgendetwas ist, das man sofort vergessen kann danach und zack, weg nach der Klausur, sondern das ist tatsächlich nützliche Fertigkeiten, die man, wenn man in den entsprechenden Bereichen arbeitet und wer weiß, in welchen Bereichen es einmal verschlagen wird, sehr gut gebrauchen kann. Okay, gut. Dann war das die nächste Frage, die wir uns gestellt haben. Also eines von den von den grundlegenden Problemen, die wir haben, ist, wir haben dasselbe Problem auf zwei verschiedene Weisen gelöst. Das Beispiel war hier diese Reverse-Funktion. Und da gab es diese natürliche Implementierung und dann hatten wir dann irgendwie argumentiert, ja, aber man kann das ja so viel toller machen. Und dann haben wir so zwei völlig unterschiedlich aussehende oder scheinbar unterschiedlich aussehende Implementierungen und wir fragen uns, sind die beiden Programme wirklich gleich? Machen die wirklich das Gleiche? Und wenn die eben sehr unterschiedlich sind, ist das eben nicht, das erfordert das einen Beweis und eine systematische Untersuchung. Und da hatte der für diese Ref-Funktion in der normalen Implementierung und in dieser endrekursiven Formulierung hatte der Julian angefangen, einen Beweis Ihnen vorzustellen. Wobei dabei auch, das hat er vermutlich gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil es auch ein entscheidender Punkt ist, wobei er auch nicht die eigentliche Eigenschaft gezeigt hat, die oder zeigen geplante zu zeigen, die man benötigt, nämlich dass Ref x gleich Ref 1 x mit der leeren Liste ist. Sozusagen, wenn ich hier die leere Liste einsetze und da die leere Liste einsetze, ja, das ist nicht das, was er dann zu zeigen angefangen hat, sondern eine etwas allgemeinere Aussage. Und das ist eben ein Phänomen, was uns vielleicht, wenn Sie sich erinnern, bei der Induktion, bei Induktionsbeweisen ebenfalls schon oft vielleicht vorgekommen ist, dass die Aussage, die Sie beweisen wollen, als solches eben nicht direkt beweisbar ist, sondern man braucht manchmal eine stärkere Behauptung, die interessanterweise dann einfacher zu beweisen ist. Und aus der stärkeren Behauptung folgt Ihre Behauptung. Und so ist das hier auch. Wir haben diese Aussage gewissermaßen verstärkt, indem gesagt wurde, Ref 1 x y, also y der Anfangswert für den Inhalt des Akkumulators, des akkumulierenden Parameters, das ist gleich wie, als wenn ich das x umdrehe und dann noch das y hinten dranhänge. Okay? So, und diese Aussage, okay, die wurde dann, hat er dann angefangen zu beweisen, und die Art und Weise, wie macht man das? Und es sind zwei Terme, die müssen, wir müssen zeigen, dass für alle x und für alle y das gleiche ist. Und natürlich x sind Listen, y sind Listen, davon gibt es viele. Und die sind eine sinnvolle Art und Weise, mit so vielen Argumenten, für die man etwas zeigen muss, umzugehen, ist eine Induktion zu führen. Und er hat dann eine Induktion geführt nach der, vorgeschlagen, nach der Länge von x. Ganz praktisch in der Klausur, Sie haben diese Aufgabe, Sie haben mehrere Variablen x, y und z. Eine der wichtigen Entscheidungen ist, nach was führen Sie die Induktion durch. Und da gibt es in diesem Falle, hier in diesem Falle bietet sich das x an, weil das y gewissermaßen im Laufe der Rechnung wird immer nur größer, während die, wenn Sie an die Implementierung von der Funktion abdenken, die wird, da findet die die ist definiert entsprechend einer Art Rekursion über das erste Argument. Und auch das Ref 1 ist definiert rekursiv über das erste Argument. Und dann, wenn eine Funktion sozusagen direkt auf einen Parameter für die Rekursion benutzt, dann ist das auch der entsprechende Kandidatenparameter für die Induktion. Ja, wenn man da was zeigen möchte. Also hier x ist deshalb der Parameter der Wahl. Und dann betrachtet man also erst den Fall, dass man hier eine Liste der Länge 0 hat oder eben eine leere Liste. Und den Fall hat er, und den setzt man dann, das heißt, x ist die leere Liste. Und diese Situation, die Berechnungen, die dazu dann erforderlich sind, die hat dann da der Julian durchgeführt. Und der Witz ist vor allen Dingen, man hat dann gewissermaßen hier die eine Seite der Behauptung und hier die andere Seite der Behauptung und findet eine Folge von Gleichheitsbeziehungen, sodass man nachweisen kann, dass für diesen Fall das eine gleich dem anderen ist. Okay? Gibt es dazu noch eine Frage? Wenn nicht, schauen wir uns dann einfach den Fall an, wenn die Liste mal nicht leer ist, weil es ist vielleicht auch ein bisschen noch der spannendere Fall. Okay, wenn die Liste nicht leer ist, das heißt, sie hat eine Länge n größer als 0. Und das heißt, ihre Form ist so. Sie hat ein erstes Element, das ist der Head, h, und einen Tail, t. Und dieses t hat die Länge nur noch n minus 1. Also für t, wenn wir dieselbe Aussage hier nehmen und das x durch t ersetzen, dann können wir per Induktionshypothese annehmen, dass diese Gleichheit gilt. Ja, das behalten wir im Hinterkopf und werden das möglicherweise gewinnbringend an irgendeiner Stelle einsetzen. Okay? So, und was wir jetzt finden müssen, ist eine Folge von dem Nachweis, dass diese beiden Ausdrücke gleich sind, äquivalent sind, mit Hilfe dieser Äquivalenzregeln, die wir für den Fall, dass x die Form gleich h Doppelpunkt Doppelpunkt t hat. Und wir können jetzt, hier habe ich eine lineare Abfolge aufgezeichnet, wenn Sie sozusagen beweistechnisch vorgehen, dann ist es, zumindest ich mache das immer so, ich gehe dann immer von zwei Richtungen vor. Also ich versuche einerseits von hier in diese Richtung ein Stück weit umzuformen und dann von da in diese Richtung ein Stück weit umzuformen und hoffentlich treffen die sich in der Mitte. Und wenn ich das schaffe, dass sie sich in der Mitte treffen, dann bin ich glücklich. Und dann kann ich, weil die Gleichheit kann ich ja auch in umgekehrter Reise hinführen, dann schreibe ich die halt in umgekehrter Reihenfolge, die untere Reihenfolge hin und habe dann diese Folge von Gleichheitsbeziehungen, die hier erforderlich ist. Ja? Okay, also fangen wir an bei der von der einen Richtung. Das mache ich mal in grün. Dann komme ich, okay, das erste ist das x. Ich weiß, wie das x aussieht. Dann kann ich das x ersetzen durch den, vielleicht mache ich das anders. Dann kann ich das x ersetzen. Ich mache nur die Ersetzung. Alles bleibt gleich, nur das x ersetze ich durch das, was x ist, nämlich h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Das ist ja unsere Annahme, die wir gegenwärtig betrachten. Okay, jetzt schaue ich an, was dieses Ref h Doppelpunkt Doppelpunkt t, was das ist. Und da kann ich mir die, da schaue ich mir die Definition der Funktion Ref an. Und dann gibt es, da ist ja eine Funktionsanwendung, ist da gibt es ja diese Regel, das ist gleich dem Rumpf der Funktion, wobei ich die Parameter ersetze. Okay, das mache ich jetzt hier und dann komme ich zu so einem Match-Ausdruck, leere Liste, nicht leere Liste. Leere Liste kommt hier nicht in Frage, es kommt die andere Fall in Frage. Ja, also dann, wenn ich diesen, und das schreibe ich, tue ich jetzt hier nochmal in schwarz, machen, diese ganzen Zwischenschritte könnte ich jetzt alle hinschreiben, aber das ist jetzt, da wäre der Beweis zu lang. Deswegen sage ich Ihnen die ich hier machen würde, aber schreibe sie nicht hin. So, okay, dann bin ich also in diesem Matchfall, in der Situation, wo das Argument zusammengesetzt ist. Und dort, in dem Falle, war bei der ursprünglichen Ref-Funktion, die war implementiert dann, als dass ich das Ref von dem Tail nehme und dann hinten das, die eine Liste, aus die nur aus dem Head besteht, dahinter mit ab anhänge. Das ist jetzt das Ersetzen von diesem Ref-Ausdruck. Ja? Sieht das jeder? Okay, jetzt habe ich hier, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich natürlich wieder verwirrt, ich habe jetzt sozusagen noch mehr Funktionsaufrufe in meinem Ausdruck drinnen, deswegen mache ich schnell mal diese ganzen Farben weg und schaue mir den an. Aber ich habe jetzt hier zwei Ups hintereinander und da haben wir ja doch dieses tolle, wir können ja alle Aussagen, alle Gleichheiten, die wir schon mal bewiesen haben, können wir einsetzen. Und wir haben zum Beispiel schon mal bewiesen, dass ab assoziativ ist. Also ich kann das umgruppieren. Anstelle, dass ich ab ref, ich habe hier drei Dinge, die mache ich jetzt, diese drei Dinge tue ich jetzt mal hier in das hier und das y. Das sind drei Listen, die hier konkateniert werden. Und die kann ich auch, weil es ab assoziativ ist, kann ich es umgruppieren, indem ich sozusagen das haben wir da gezeigt, oder der Julian hat es gezeigt, also kann ich sozusagen hier die beiden hinteren zuerst mit ab konkatenieren und das dann hinter das Ref T setzen. Okay? Damit sind sozusagen hinten dieses schon mal ein bisschen sozusagen weggeschoben. Und diese beiden Listen, die eine elementige Liste H ab mit Y, da kann ich jetzt das ab aufhalten. Und dann kann ich diese Konkatenation kann ich gewissermaßen ausführen. Und das Ergebnis ist, braucht natürlich mehrere Umschreibeschritte, dieses hintere ab wird dann gerade das y Doppelpunkt Doppelpunkt, das x, das h Doppelpunkt Doppelpunkt y. Okay? So, das ist das hintere. Und vorne habe ich dieses ref t steht noch da. Und das mit ab müssen diese beiden Listen zusammengeführt werden. Okay? So, und jetzt mache ich hier einen Strich. An der Stelle weiß ich jetzt erstmal nicht mehr weiter. Dann gehe ich jetzt mal von der anderen Seite her los und schaue, ob ich da in diese Richtung komme. Ja? Und dann fange ich also jetzt hier an mit diesem Ding und schaue, was kann ich damit machen. Und natürlich das x ist erstmal wieder von der Form h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Okay, dann setze ich hier das x ein. Dann habe ich diese Sache und dann habe ich jetzt dieses Ref 1 angewendet auf eine zusammengesetzte Liste. Da kann ich die Definition von dem Ref 1 anwenden und dann kann ich schauen, bei einer zusammengesetzten Liste wird dieser Match-Fall angewendet, wo das H vor das Y gehängt wird und dann das Ref 1 rekursiv nochmal aufgerufen wird. Also das heißt, da kommt gewissermaßen als einfach durch mehrmalige Anwendung, finde ich dann, dass dieser, mehrmaliges Aufhalten, dass dieses hier gleich diesem hier ist. Okay? So, und jetzt bin ich sozusagen oberhalb und unterhalb, jetzt mache ich wieder die ganzen Markierungen weg, so, zack, sind sie mal weg. Ich mache aber diesen Strich, den lasse ich nochmal sehen. Jetzt bin ich also, von unten bin ich an diesen blauen Strich rangekommen und von oben bin ich an den blauen Strich rangekommen und ich schaue mir jetzt diese beiden Ausdrücke an. Und da sehe ich, was sehe ich da? Okay, ich sehe, dass das hier gewissermaßen so ein neues Y ist, das ist um H verlängert und vorher steht der Rest, mit diesem neuen Y ist es genau die Aussage, die wir beweisen wollen, nur mit dem einen Unterschied, dass an dieser Stelle jetzt nicht mehr das X steht, sondern das T. Und dafür können wir die induktive Behauptung anwenden und das heißt, ich bin fertig. Ja, ich habe mich sozusagen auf diesen blauen Strich zugewinnen, dann mache ich Murmel, Murmel, Induktionsvoraussetzung und dann bin ich fertig. Okay? Gibt es dazu eine Frage? Also plötzlich war das relativ mechanisch. Ich musste einfach nur von beiden Seiten die versuchen, auf eine ganz ähnliche Form zu bringen und dann zu sehen, wo kann ich die Induktionshypothese anwenden. Ja, natürlich gibt es hier noch einen anderen Punkt, den wir hier auch verwendet haben und das möchte ich Ihnen nicht unterschlagen. Ich meine, man braucht ein bisschen Intuition, braucht man. Man muss irgendwie sehen, dass an dieser Stelle hier man zwei geschachtelte Ups hat und man weiß, Up ist assoziativ und das kann ich umgruppieren. Und zum Glück haben wir da das entsprechende Lemma vorneweg bewiesen. Ja, solche Lemmas muss man, solche Eigenschaften von Funktionen muss man natürlich im Zweifelsfalle kennen oder muss sie vermuten und muss sie dann bereitstellen. Und ja, okay, gut. Und natürlich haben wir wieder für dieses Ganze, damit der ganze Beweis funktioniert, dieses ganze Gleichheitskalkül. Sie erinnern sich, diese Gleichheit, die hier dasteht, ist möglicherweise auch eine erweiterte Gleichheit. Die lässt sich auch auf die nicht unbedingt die OCaml in OCaml direkt implementierbar ist, weil wir auch Funktionen als gleich irgendwie hier damit nachweisen können. Und diese Gleichheit ist vor allen Dingen auch nur definiert für Ausdrücke oder unter der Voraussetzung, dass die Auswertung auf der linken wie auf der rechten Seite terminiert. Wenn sie nicht terminiert, dann können wir keine vernünftige wenn eine der beiden Seiten nicht terminiert, ist die Gleichheit ja verletzt. Und wenn beide nicht terminieren, okay, aber sozusagen richtig umformen dürfen wir das eigentlich nur, wenn wir wissen, dass alle Teilausdrücke wirklich terminieren. Okay? Ja, diese Terminierung, aber jetzt hier in diesem Falle hat man die Ab-Funktion, über die man nachweisen müsste, dass sie terminiert, aber das kann man per Induktion über das erste Argument leicht zeigen, dass die immer terminiert. Für Ref kann man das ebenfalls zeigen und für dieses Ref 1 auch. Okay. Gut, und dann jetzt sozusagen, damit haben wir diese allgemeinere Aussage hier bewiesen und indem wir jetzt das Y aus, jetzt die eigentliche Aussage war aber diese hier, diese grüne, und die gewinnen wir jetzt aus der gelben, indem wir für das Y, das gilt ja für alle Ys, ein spezielles Y einsetzen, nämlich die leere Liste. Auf der linken Seite steht natürlich jetzt noch nicht die Aussage, der Ausdruck, der bei der grünen Gleichung auf der linken Seite steht, sondern das ist der grüne Ausdruck, mit einem, an den hinten eine leere Liste angehängt wurde. Und in irgendeinem formalen Sinn ist es erstmal, sind es zwei verschiedene Ausdrücke. Aber wir haben bewiesen, dass ab, wenn ich hinten an eine leere Liste anhänge, egal welche Liste das ist, es kommt immer dieses erste Argument raus. Und deswegen sind diese beiden Ausdrücke auch dann gleich. Ja? Deswegen ist ref x gleich, das kann ich nochmal hinschreiben, das hier ist gleich ab ref x leere Liste. Ja, das hatten wir bei dieser ersten Aussage von diesem Beispiel, ersten Beispiel nachgewiesen. Gibt es Fragen dazu? Und Vielleicht, also die Aussagen, manchmal ist es nicht immer, also im Prinzip ist das die Form, wie wir Beweise führen können. Jetzt wollen wir mal das dritte Beispiel ist vielleicht noch, ist ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, noch ein bisschen realitätsnah, Herr. Wir haben uns vielleicht, hatte sich schon immer gefragt, warum ist am Ende der wie können wir nachweisen, dass Sie haben irgend so ein Sortierverfahren, warum ist da nachher wirklich die Sache sortiert, die Liste, die rauskommt? Ja, das ist ja eine Frage, die man sich vielleicht mal stellt. Man sagt immer, in der GAD haben wir immer gesagt, ja, es ist halt nachher sortiert, aber so richtig bewiesen haben wir es nicht. Und die Frage ist, wie kann man das überhaupt beweisen? Weil Sortiertheit selber ist eine nicht so ganz triviale Eigenschaft und wie kann ich jetzt zeigen, dass das nachher sich diese tatsächlich eingestellt hat, diese Eigenschaft. Und hier zeige ich Ihnen das auf die folgende Weise. Ich möchte Merge Sort betrachten. Und da, wie kann ich das da betrachten? Naja, die Ergebnisliste wird hergestellt, indem wiederholt Merge angewendet wird auf Teillisten. Und eigentlich ist es so, dass Merge, wir erwarten, dass, ja, was erwarten wir für die Merge-Funktion? Wir erwarten, dass wenn die Argumente sortiert sind, dann ist das Ergebnis sortiert. Wenn die Argumente nicht sortiert sind, dann kann bei Merge irgendwas rauskommen. Ja? Also, das heißt, wenn wir Merge erhält gewissermaßen Sortiertheit der Teillisten aufrecht, macht aber diese Listen, die dann auftreten, kleiner. Also das heißt, der Kern eines Beweises, um nachzuweisen, dass der Merge-Sort tatsächlich eine sortierte Liste zurückliefert, ist, dass die Merge-Funktion Sortiertheit erhält. Ja, also diesen Beweis wollen wir also führen. Ich sage Ihnen hier, wie die Aussage aussieht. Also angenommen, habe ich hier wieder diesen blöden Strich. Unter der Voraussetzung, dass x sortiert ist, unter der Voraussetzung, dass y sortiert ist, folgt, dass wenn ich die beiden merge, dass das Ergebnis ebenfalls sortiert ist. Ja? Und wir sehen hier also sozusagen wie eine bedingte, eine bedingte Eigenschaft, nicht so eine unbedingte, nach dem Motto, dieser Ausdruck ist immer gleich dem, sondern er ist nur gleich dem anderen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und jetzt habe ich natürlich gerade gesagt, ja, ein Ausdruck ist gleich einem anderen Ausdruck unter bestimmten Bedingungen. Wo ist denn hier eine Gleichheit? Wir haben ja gar keine Gleichheit. Sorted ist ein Prädikat. Ja, aber wir können uns vorstellen, wir wollen nachweisen, dass Sorted von Merge Dings da gleich true ist in dem Sinne, dass wir die Gleichheit, wir wollen die Gleichheit nachweisen, dass dieses Ding hier true, sich zu true, äquivalent zu true ist, unter der Voraussetzung, dass y, sorted y true ist und sorted x gleich true ist. Ja? Wir haben also zwei Gleichheiten als Voraussetzung und wollen eine Gleichheit nachweisen. Ja, und dieses Prädikat sorted, ja, das ist natürlich die Frage, was ist denn sortiert? Wie definieren wir das? Wir könnten das jetzt rein mathematisch definieren, das wäre eine Möglichkeit, das macht uns unser Leben dann vielleicht nicht ganz so leicht. Oder wir können einfach, das ist ja ein Prädikat, wir können das implementieren. Wir implementieren das in OCaml. Und dann weisen wir, dann ist dieses hier, Entschuldigung, falsche Richtung, und dann ist das hier eben tatsächlich ein boolscher OCaml-Ausdruck. Und das ist auch ein boolscher OCaml-Ausdruck. Und das hier ist auch ein boolscher OCaml-Ausdruck. Und wir können genau die Technik anwenden, die wir verwendet haben. Ja? Also diese komplizierten Prädikate, oder Eigenschaften, die wir für unser Programm nachweisen wollen, implementieren wir ebenfalls in OCaml. Und kriegen dann solche zusammengesetzten Ausdrücke, für die wir etwas nachweisen wollen. Das wäre unser Vorgehen. Ja, weil auf irgendeine Weise müssen wir die Eigenschaft sortiert sowieso formalisieren und am besten ist es natürlich, einen Formalismus zu wählen, mit dem unser Beweissystem umgehen kann. Und mit diesen OCaml-Ausdrücken oder Mini-OCaml-Ausdrücken kann unser Beweissystem umgehen. Okay, also wie implementieren wir dieses Prädikat sorted? Sorted ist ein Prädikat, ein Argument. Und wie sieht das aus? Naja, ich muss die Elemente miteinander vergleichen. Also insbesondere schaue ich mir an, was sind die ersten zwei Elemente. Wenn die Liste nur ein Element enthält oder gar keins, dann ist es natürlich sowieso schon sortiert. Wenn es aber mindestens zwei Elemente enthält, dann muss das erste Element kleiner als das zweite sein. Das muss auf jeden Fall gelten. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die restlichen auch noch kleiner als das zweite sein. Weil ich brauche dann nur noch das zweite und dann die folgenden. Also dann heißt, dann muss zusätzlich noch gelten, dass das Sortiertheitsprädikat für die Liste, die von H2, also dem zweiten Element ab die Elemente der Liste enthält, dass die ebenfalls sortiert ist. Ja? Und wenn dieses H1 nicht kleiner gleich H2 ist, dann ist sowieso alles verloren und dann ist es false. Okay, kann man dieses Sortiertheitsprädikat so verstehen? Und dann schauen wir jetzt, wir nehmen die Merge-Funktion, so wie wir sie vorher mal definiert hatten, und schauen uns an, für die wir etwas nachweisen wollen. Hier ist also zur Erinnerung noch einmal die Merge-Funktion. Die Merge-Funktion nimmt zwei Argumente, x und y. Die schaut sie sich an. Wenn das eines von beiden leer ist, ist es jeweils das andere. Das sind diese beiden Fälle. Und wenn beide nicht leer sind, dann nimmt man sich die ersten Elemente heraus, vergleicht sie und dann ordnet man die entsprechend um. Also wenn zum Beispiel x1 kleiner als y1 ist, dann nimmt man x1 und danach ermercht man den Rest von der ersten Liste mit der ganzen zweiten Liste. Und umgekehrt, wenn das erste nicht kleiner gleich dem zweiten ist, dann muss das Gemergte mit dem y1 anfangen. Dann haben wir das y kleiner gemacht zu einem ys und müssen dann nachher noch das ganze x mit diesem verkleinerten y mergen. Ja? Ist die Merge-Funktion, das sollte bei Ihnen sofort ein Aha-Erlebnis oder Erinnerungsdings da heraufbeschwören, das haben wir schon so gesehen. Gut, und dann ist jetzt unser Ziel, also diese Behauptung nachzuweisen. Sortiertheit wird durch die Merge-Funktion erhalten. Okay, und das ist wieder so eine Aussage, die soll gelten für alle Listen x und y. Und wieder müssen wir uns jetzt fragen, was für eine Induktion können wir machen? Und jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wenn wir uns erinnern, wie dieses Merge funktioniert, es ist nicht so, dass immer das x kleiner wird und dann das y oder das y immer gleich bleibt. Und es ist auch nicht so, dass immer das y kleiner wird und das x gleich bleibt, sondern mal wird das x kleiner und mal wird das y kleiner. Das ist natürlich blöd. Wir können also weder nach x noch nach y eine vernünftige Induktion führen. Wir müssen hier was anderes finden, was bei jedem Schritt kleiner wird. Und das, was bei jedem Schritt kleiner wird, ist natürlich die Summe der Längen von x und y. Ja, weil entweder knabbern wir an x was ab oder an y, aber an einem von beiden knabbern wir immer ab. Ja? Okay, das heißt, wir führen eine Induktion nach der Summe der Längen der beiden Listen. Okay? So, und jetzt, wir haben ja die Gleichheit, die wir nachweisen wollen, gilt nicht immer, sondern nur unter bestimmten Annahmen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, dass sowohl das x sortiert ist, wie das y sortiert ist und schauen, ob uns diese Annahmen reichen, dann auch nachzuweisen, dass auch das Merge von x und y sortiert ist. Ja, das ist sozusagen unser Plan. Und dann fangen wir jetzt an mit unserer tollen Induktion. Und das erste ist natürlich wieder n gleich 0. N gleich 0 heißt, die Summe der Längen ist 0. Beide Listen sind leer. Beide Listen sind leer. Und natürlich ist, wenn die beiden Listen leer sind, ist das Merge dieser beiden Listen ist die leere Liste und die ist sicherlich auch sortiert. Ja, also das heißt, indem wir dann in diesem Ausdruck sortet merge xy, erst das xy, dann das merge xy umschreiben, zur leeren Liste kommen wir zu einer Aussage, die wahr ist. Und damit ist dieser Fall schon mal erledigt. Das ist schon mal sehr tröstlich. Okay, der nächste Fall ist, die n ist größer als 0. Wenn n größer als 0 ist, dann betrachten wir mehrere Fälle jetzt nach der Form von den Listen. Also der erste Fall ist, dass das x gleich die leere Liste ist und y nicht leer ist. Okay, dann schauen wir uns wieder an. Wieder haben wir auf der linken Seite unseren tollen Ausdruck. Hier, diesen hier. Ach, warum ist denn das plötzlich schwarz? Hier grün. Also diesen Ausdruck haben wir auf der einen Seite, true auf der anderen. Wir müssen schauen, wie wir den einen auf die andere Seite bringen. Aber wir wissen, x ist die leere Liste. Also setzen wir das x hier ein. Das ist hier. Und dann schauen wir uns dieses Merge leere Liste von der leeren Liste in y an. Und per Definition ist es gleich dem Merge von dem y. Und das y ist nach jetzt nicht, das ist die Länge von y, ist nicht kürzer geworden als die Summe der Längen von x und y, weil x ja die Länge 0 hat. Aber wir haben die Annahme, dass das y sortiert ist, und daraus folgt, ist einfach die Aussage wahr laut Annahme. Ja, und wir sind fertig. Und das Gleiche ist natürlich der Fall, wenn nicht x die leere Liste ist, sondern y die leere Liste ist, weil dann das Ergebnis von dem Merge eben gerade das x ist, und das x ist nach Voraussetzung sortiert. Okay, damit haben wir diese beiden Fälle erledigt und wir können jetzt den Fall betrachten, wo sowohl x wie y nicht leer sind. Das heißt, es gibt bei beiden ein erstes Element x1 bzw. y1 und einen Rest xs bzw. ys. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wir müssen jetzt überlegen, was macht Merge mit diesen beiden Listen? Und da hängt natürlich davon ab, wie das Verhältnis von x und y, x1 und y1 ist. Und wir müssen jetzt da eine tapfere Fallunterscheidung machen. Ja, also die erste Fallunterscheidung ist, wir fragen uns also, was passiert, wenn x1 kleiner gleich y1 ist. Und dann wieder fangen wir an mit unserer tollen linken Seite, sorted von merge x und y. Und wir schreiben jetzt das x und y entsprechend unserer Annahme um. Da kommen wir dann dieses Umschreiben, ersetzt dann diesen Merge xy durch dieses Ding hier. Und da können wir jetzt, weil x und y beide nicht leer sind, kommen wir dann in den entsprechenden Fall der Merge-Funktion, wo x und y verglichen werden. In diesem Falle ist nach unserer Annahme x1 und y1 verglichen werden. Da unsere Annahme ist x1 kleiner, gleich dem y1, das heißt, das Sorted wird x1 raus als erstes Element nehmen und dann dahinter das Ergebnis liefern von Merge von xs und ys. Okay, was haben wir gewonnen? Naja, zuerst mal haben wir noch nicht viel gewonnen. Wir wollen ja diese Eigenschaft Sorted überprüfen. Und das Sorted-Prädikat hatten wir laut unserer Definition, schaut sich nicht das erste Element seines Arguments an, sondern die ersten zwei Elemente. Wir haben aber erst das x1, wir haben noch nicht das zweite Element. Und das heißt, wir müssen jetzt, da hilft jetzt leider nichts, nochmal eine Fallunterscheidung machen, damit wir die Fälle betrachten können, was jetzt alles als zweites Element hinter dem x1 kommen kann. Also eine solche Fall, es könnte zum Beispiel sein, das ist der Fall 3.1, dass xs leer ist. Dann haben wir hier an dieser Stelle, die leere Liste. So, das habe ich hier hingeschrieben. Und dann wissen wir, was Merge von der leeren Liste und y ist. Dann ist das eben gerade sortiert von x1 und y. Ja, das Merge ist also y. Dann haben wir hier den Aufruf sortiert von x1 und y. Jetzt ist x1 kleiner gleich dem ersten Element in der Liste y. Und damit ist, wenn wir uns die Definition von sortiert anschauen, das Ergebnis von Sorted gerade das Ergebnis von Sorted, wenn wir das x1 weglassen. Ja, also die ganze Liste x1 Doppelpunkt Doppelpunkt y ist genau dann sortiert, wenn die Liste y bereits sortiert war, weil das x1 ja kleiner gleich dem ersten Element von dem y ist. Ja, und damit kann ich das da vorne dranhängen, ohne die Sortiertheit zu zerstören. Okay, und jetzt sind wir wieder bei dieser Geschichte. Wir haben das unser Problem zurückgeführt auf die Frage, ob Y sortiert ist. Und nach Voraussetzung ist Y sortiert. Das heißt, in diesem Falle wird alles gut und wir sind bei True angekommen. Das war aber jetzt nur der Fall, wo das YS gleich die leere Liste ist. Das heißt, der nächste Fall, den wir betrachten müssen, ist, wo das YS nicht die leere Liste ist. Das heißt, dass sie dann eben das XS nicht die leere Liste ist. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo dieses XS jetzt mit einem X2 anfängt. Und dann gibt es eben noch so wieder einen Rest. Das ist jetzt das XS'. Und wir müssen jetzt dieses X2 mit dem Y1 vergleichen. Weil entweder ist das nächste Element das X2 oder das nächste Element das Y1. Okay? Und das ist dieser Fall 3.2. Und das heißt, ich nehme jetzt an, dass dieses X2 kleiner gleich dem Y2 ist. Und das X2 ist natürlich auch kleiner gleich dem X1. Das X1 ist kleiner gleich dem X2. Das heißt, wir haben diese Eigenschaften auch noch. Und mit diesen Eigenschaften versuchen wir jetzt an dieser Stelle weiterzumachen. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Und wie machen wir jetzt weiter? Naja, hier hinten dieses XS können wir jetzt umschreiben in dieses X2 mit dem XS'. Und dann, weil das X2 kleiner gleich dem Y1 ist, liefert das Merge dann halt erst das X2 und dann einen rekursiven Aufruf mit dem XS' und dem Y. Und jetzt haben wir hier vorne, der Witz ist aber jetzt, dass wir innerhalb des Arguments von Sorted jetzt hier vorne X1 und X2 stehen haben. Und nach unserer Annahme ist das X1 kleiner gleich dem X2. Also können wir da das Sorted, wenn wir uns die Implementierung von dem Sorted anschauen, nimmt deshalb Sorted genau dieses X1 weg und ruft sich selbst wieder auf für die verkürzte Liste, die jetzt mit dem X2 startet. Ja, also es bleibt dann jetzt hier nur noch ein X2 Sorted angewendet auf X2 und das Merge von XS' und Y stehen. Okay, jetzt sind wir schon ein wenig erschöpft, aber jetzt können wir jetzt sozusagen die Definition von diesem Merge rückwärts anwenden und da können wir sozusagen dieses X2 wieder hier reinziehen vor das XS' und erhalten das XS. Das heißt, wir haben dann mit dieser Umschreibung kriegen wir hier innen im Argument von dem Sorted den Aufruf Merge von XS und Y. Und jetzt sehen Sie, wird hier Sorted also aufgerufen für das Ergebnis der Merge-Funktion für zwei Listen, deren Gesamtlänge kürzer geworden ist. Und jetzt sind wir glücklich, weil die Gesamtlänge kürzer geworden ist, können wir die Induktionshypothese anwenden und deshalb sagen, ja, es gilt. Okay? Und das war natürlich jetzt dieser Fall 2.3. Jetzt müssen wir natürlich noch den Fall betrachten, wo das zweite Element der ersten Liste größer als das erste Element der zweiten Liste ist. Den Beweis habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Ich werde Ihnen aber jetzt nicht vorbeten, weil ich glaube, Sie dann einfach nur erschöpft sind. Aber das geht dann auf die gleiche Weise. Und das Wichtige ist, dass Sie eben jetzt alle, dass Sie keinen Fall vergessen. Also Sie müssen jetzt hier systematisch Buch führen, welche Fälle haben Sie behandelt. Und dann, das war jetzt immer der Gesamtfall, das erste Element von dem X1 ist kleiner gleich dem ersten Element von dem von der zweiten Liste Y. Jetzt müssen Sie den anderen Fall halt auch noch betrachten und für diesen Fall schauen, was Sie da machen. Und das sind dann die Teilfälle, diese Teilfälle 4, von denen es dann auch drei gibt und dann sind Sie fertig. Ja? Also an dieser Stelle das ist, muss man sagen, ist das Beweisgeschäft mühsam, weil sie diese gesamte Fallunterscheidung machen müssen und sie müssen eine Buchführung machen, welche Fälle sie schon abgedeckt haben und sie dürfen keinen Fall vergessen. Und das auf dem Papier zu machen, ist, kann beliebig nervtötend sein. Und dafür ist man dann dankbar für solche Systeme wie Isabel, die einem die diese Buchführung machen und einen darauf hinweisen, hier, du hast den Fall vergessen. Teile von diesen Sachen kann Isabel mittlerweile sowieso schon automatisch. Also das wahrscheinlich hätte es automatisch gemacht. Ja? Und auch hier in diesem Falle, also das wollte ich Ihnen vorführen, nur damit Sie nicht den Eindruck haben, die Beweise sind so ganz, sie sind natürlich immer noch ganz schematisch, aber sie sind im Zweifelsfall eben doch länglich und man muss diese Fallunterscheidung berücksichtigen, eben genau dann, wenn in Ihrem Programm eben die Programmausführung in verschiedene Teile des Programms sich bewegen kann und Sie müssen ja alle diese Fälle abdecken. Also deswegen können Sie sich ganz intuitiv vorstellen, dass Sie hier eine Fallunterscheidung machen müssen. Auch andere Techniken des Software Engineering, die weniger formal sind, müssen irgendwie mit solchen verschiedenen, damit umgehen können, dass Ihr Programm halt mehrere Ausführungspfade hat. Denken Sie an Testen, wir müssen die Testfälle konstruieren, die dann tatsächlich dafür sorgen, dass alle Pfade in Ihrem Programm irgendwie mal ausprobiert werden. Und wenn Sie hier bedenken, was wir hier tun, ist auf irgendeine systematische Weise das Gesamtverhalten des Programms nachvollziehen. Ja, also deswegen wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten, diese Art von Beweis, insbesondere, also diese Fallunterscheidungen kommen im Beweis, kommen von den If-Then-Else, wenn Sie so wollen, die im Programm drinstehen. Und damit die ganze Sache gut funktioniert, brauchen wir hier natürlich wieder, dass diese Funktionen Sorted und Merge terminieren. Wenn Sie das nicht tun, dann funktioniert das möglicherweise nicht so richtig. Und ja, gibt es dazu noch Fragen? Wenn nicht, würde ich mit diesem letzten Beweis den Abschnitt über die formalen Methoden für OCaml beenden und würde stattdessen jetzt noch ein letztes Kapitel kurz angehen, was wieder etwas mehr auf der praktischen Seite ist, nämlich über parallele Programmierung in OCaml. Der Witz von dieser parallelen, es gibt, muss man dazu sagen, in OCaml verschiedene Bibliotheken, wie man Nebenläufigkeit verwalten kann. Man kann Sockets mit Sockets kommunizieren, also ganz low level Prozesse aufsetzen. Es gibt eine Bibliothek, um asynchrone Prozesse irgendwie zu steuern. Aber es gibt auch noch diese Bibliothek threads.cma, die ein interessantes System von Thread-Erzeugung und Thread-Kommunikation anbietet. Nämlich mit Hilfe von Kanälen und der Kommunikation über Kanäle. Also nicht über Shared Variable, gemeinsame Variablen, wie Sie das von, oder gemeinsame Datenstrukturen, wie Sie das von Java her kennen, sondern mit Hilfe von Kanälen. Und das ist eine, jetzt können Sie sagen, oh, schon wieder was Neues. Und ja, es ist was Neues, aber es ist eine, es komplementiert halt die Art und Weise, wie man Nebenläufigkeit organisieren kann. Und das ist ein Konzept, was in einer Reihe von Programmiersprachen, nicht nur in OCaml, sondern auch in anderen Programmiersprachen angeboten wird und von manchen sogar für die bessere Form von Nebenläufigkeit gehalten wird. Also möchte ich Ihnen das mal kurz vorstellen. Also wie ist das? Ganz technisch, in OCaml, wenn Sie sowas laufen lassen müssen, brauchen Sie natürlich mehrere Module, die von der Standardbibliothek von OCaml bereitgestellt werden. Und diese sind gesammelt in einer Bibliothek und das ist diese Bibliothek threads.cma. Die müssen Sie irgendwie einbinden, damit Sie die entsprechenden Module zur Verfügung haben. Und hier ist ein kleines Beispiel, ein erstes Beispiel für so ein mehr für so ein nebenläufiges Programm, das ich jetzt hier in ein Modul reingetan habe. Das ist dieses Modul Echo. Und das hat insbesondere, ich benötige hier nur ein Modul aus der Threads-Bibliothek, nämlich das Thread-Modul. Und dieses Modul Thread stellt insbesondere eine Funktion zur Verfügung, die heißt Create. Und eine andere Funktion, die heißt Join. Diese Funktion Create, das ist diejenige, die einen neuen Thread erzeugt. Und dieses Create nimmt, wie Sie hier sehen, zwei Argumente. Ich mache mal dieses ganze Gelbe wieder weg, so, und damit man nicht so viel Dings da. Hier ist diese Funktion Create. Und die hat zwei Argumente. Das erste ist eine Funktion und das zweite ist ein Argument für die Funktion. Und die Idee ist, dass ein Thread erzeugt wird, der ruft diese Funktion Echo auf für das Argument, was da als zweites da geliefert wird. Das ist hier jetzt dieses Unit-Element. Also okay, dieses Echo braucht jetzt nicht viel an Daten. Aber tendenziell gesehen könnte da irgendwelche andere Daten stehen, wenn das die Funktion Echo benutzen könnte. Das ist, wenn Sie so wollen, ich weiß nicht genau, wer von Ihnen pthreads kennt. Wer hat schon mal pthreads programmiert? Da gibt es einige. Wie heißt die Funktion dort, mit dem man einen Thread erzeugt? Pthread create. Und was kriegt ihr als Argumente? Ein Funktionspointer, ein Argumentpointer und dann noch irgendein Murks. Also noch ein Murks, was weiß ich, wie viel Stackspace der Thread verwenden darf und dann noch, was weiß ich, überhaupt das irgendwelche Prioritäten oder sonst irgendetwas. Also so organisatorischen Müll, mit dem wir uns eigentlich nicht beschäftigen wollen. Und aber einen Funktionspointer und einen Argumentpointer. Und hier ist das genauso. Nur ist das hier natürlich schöner, weil wir eine funktionale Programmiersprache haben und Funktionen First-Class-Citizens sind. Das heißt, es ist eine Funktion von beliebigem Typ und ein Argument von beliebigem Typ. Und natürlich in C ist es nicht so. Da ist das Argument, wird als Void Star übergeben und die Funktion muss halt ein Void Star nehmen und dann ihren Argumentpointer erst in irgendetwas Sinnvolles hincasten, um dann darauf zuzugreifen. Also ist in C auf irgendeine Weise typtechnisch eine Katastrophe. Hier ist das, in einer funktionalen Sprache kann man das viel eleganter machen. Okay, aber es sollte Sie, diejenigen, die pthreads kennen, sollte Sie das, die Funktionalität hier daran erinnern. Und so wie bei pthreads, bei der pthreads-Bibliothek für C, ist es so, der Rückgabewert, dieses thread create oder pthread create, beziehungsweise hier das create, das hat einen Rückgabewert. Und der ist wichtig. Der Rückgabewert ist was bei dem pthread create? Was ist der Rückgabewert? Die Thread-ID. Ich muss ja wissen, welchen Thread ich erzeugt habe, damit ich mit dem möglicherweise noch kommunizieren kann. Okay? Das heißt, diese Thread-ID wird hier zurückgeliefert und die ist hier in diesem kleinen Programm in der Variable T1 abgespeichert. Okay? Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was jetzt in diesem blöden Beispiel diese Echo-Funktion macht. Die Echo-Funktion nimmt also dieses Unit-Element und dann sagt sie nichts anderes. Sie liest eine Zeile aus der Eingabe und schreibt sie wieder in die Ausgabe. Ja, also das Echo, das ist eben Echo. Ja, nichts Besonderes. Ich musste halt irgendeine Funktion machen, die ich in diesem Thread, von diesem Thread ausführen lassen möchte. Okay, das war das hier. Das heißt, dass dieses Main hier, das erzeugt dieses Main, das ist eine Variable, die, wenn die ausgewertet wird, dieser Thread erzeugt, der diese Echo-Funktionalität hat. Das heißt, der wartet auf Eingabe und wenn die Eingabe erfolgt, macht er die Ausgabe und beendet sich dann. Wenn keine Eingabe erfolgt, wartet der Thread für immer. Ja? So, und was passiert dann? Dann kommt dieses Join dahinter, Join T1. So, was ist Join? Join, sollte Sie erinnern, zumindest ich weiß nicht, pthreads hat wahrscheinlich auch irgendwie, die haben auch ein Join. Java hat ein Join, was macht ein Join? Jetzt dürfen Sie mich nicht enttäuschen. Was macht ein Joint? Wie bitte? Okay, danke. Also das Join macht nichts anderes als warten. Das braucht als Argument eine Thread-ID. Deswegen ist es wichtig, dass ich die mir gemerkt habe, damit ich auf diesen Thread warten kann. Und ich warte also, ich bin blockiert, so lange, wie der noch wurschtelt. Und wenn der fertig ist, dann macht das Join weiter. Es ist ein bisschen blöd. Also man könnte sich vielleicht erwarten, dass das Join irgendwie vielleicht den Wert zurückliefert, den die Funktion, die man da dem Create mitgegeben hat, zurückliefert, dass man das Join direkt mit, das ist aber nicht der Fall. Das Join hat keinen liefert als Unit als Rückgabewert, nimmt keine Information aus dem, kriegt keine Information von dem Thread zurückgeliefert. Okay, beendet sich aber und dann, also das heißt, wir sehen hier neben dem Create gibt es hier diese Join-Funktion, die man zur Koordinierung von Threads offensichtlich gut gebrauchen kann. Dann gibt es hier noch weitere Funktionen, da habe ich Ihnen hier noch reingebastelt, die aus diesem Modul Thread. Das ist dieses Self. Das Self ist eine Funktion, die Ihre eigene Thread-ID zurückliefert. Das ist hier das Self wird hier aufgerufen, nicht innerhalb des erzeugten Threads, sondern innerhalb der Methode Main. Das ist sozusagen des Ausdrucks Main, das heißt im Hauptprogramm, in dem Hauptthread. Das heißt, es sollte sozusagen die allererste Thread-ID zurückliefern. Und dann gibt es hier noch eine weitere Funktion, das ist dieses ID, Thread.id, wandelt eine Thread-ID in eine Zahl um. Weil eine Thread-ID, das ist ein abstrakter Wert, den kann man nicht anschauen, den kann man nicht ausdrucken, mit dem kann man nichts machen. Mit dem kann man dem Programm hin und her schieben und eben einen Join untergeben, aber man kann nicht hineinsehen, was eine Thread-ID ist. Das ist sehr gut, damit man nämlich keinen Schindluder treiben kann und dann plötzlich irgendwie eine Zahl als Thread-ID. Ja, wenn ein Thread-ID auch eine Zahl wäre, dann könnte ich zum Beispiel Join 5 machen, obwohl es gar keinen Thread 5 gibt. Ja, deswegen ist das so gemacht, aber ich kann es in eine Zahl umwandeln mit Hilfe von dieser Funktion ID. Und deswegen die kann ich dann eben auch ausdrucken mit diesem Printint. Okay? Konnte man das Programm verstehen? Ja, also was passiert jetzt? Main wird also diesen Thread starten, wird warten, bis er beendet ist. Und dann, erst dann wird es dann seine eigene Thread-ID ausdrucken und sich beenden. Wenn wir also dieses Programm starten und nichts tun, dann passiert nichts und es bleibt einfach blockiert. Wenn wir dann ABC in die Eingabe schreiben, wird ABC nochmal in die Ausgabe geschrieben und dann hoffen wir, irgendeine Zahl zu sehen, dass die Thread-ID von der Main ist. Und hier ist dann, hier habe ich, das ist dann ein, die tatsächlich, was dann passiert. Also das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, passiert dann tatsächlich. Und das wäre nämlich dieses hier, was dann vorkommen würde. Ich habe jetzt damit sozusagen nur, um Sie zu Ihnen zu versichern, dass hier tatsächlich nichts Ungewöhnliches passiert. Hier habe ich Ihnen noch einmal diese in den Kommentaren, das, was ich Ihnen jetzt auch zur letzten Folie so freihand erzählt habe, noch einmal zusammengefasst, damit Sie das eben auch entsprechend gut nachschlagen können. Hier sehen Sie den Typ von dem Create und tatsächlich die erste Funktion, die liefert einen Rückgabewert, die mag einen Rückgabewert Strich vom Typ Strich B liefern, der ist aber verloren. Der geht jedenfalls nicht bei dem Join, wird er nicht beim Join sichtbar gemacht. Und die Thread-ID selber enthält auch, ist einfach sozusagen dieser Typ T aus dem Modul Thread. Okay, Self liefert dann eben so ein Element vom Typ T zurück. Das ist die gegenwärtige Thread-ID. Und dieses ID hier, na, wo ist es denn hier? Das liefert, macht aus einem T ein Int. Okay, das war das. Und dann hatten wir hier noch gesehen, in dem Beispiel gab es diese Funktion Join, die hat diesen Typ. Die nimmt eine Thread-ID T und liefert ein Unit zurück. Und jetzt gibt es dann, ja, hier habe ich Ihnen noch drei weitere Funktionen, die gelegentlich nützlich sind. Also gelegentlich möchte man vielleicht einen Thread töten. Da gibt's entsprechend diese Funktion Kill. Ist natürlich, wird nicht so richtig empfohlen, aber es gibt sie. Es gibt eine Delay-Funktion, damit kann man selbst sich für eine Zeit lang schlafen legen. In Java gibt es auch eine Funktion, die entsprechende Beliebtheit hat. Wie heißt die da? Eine Methode? Sleep, hat jemand gerufen. Sleep. Die macht im Wesentlichen genau das Gleiche. Und dann gibt es hier noch eine Funktion, die ist vielleicht nützlich. Manchmal möchte man an irgendeiner Stelle plötzlich sagen, okay, Schluss, ich mache, beende das Programm. Das ist diese Funktion Exit. Auch Exit gibt es in C, da können Sie dem, Exit hat aber in C ein Argument. Was ist das, was ist, welches Argument, wofür ist das gut, das Argument bei C in C für die Exit-Funktion gut? Genau, also man kann, das ist der Wert, den dann das Programm oder an das Betriebssystem weitergibt, und das könnte so ein Fehlerwert sein, und das sind in ints in C typischerweise, oder enums eigentlich, wenn das Error aus irgendeinem Error-Typ ist, aber in enums, aber das sind auch ints. Okay, aber hier ist es einfach Unit, und damit ist es, kann ich damit einen Thread beenden. Okay. Und jetzt möchte ich, also jetzt, das ist das, das, so können wir das in unser Programm schreiben. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ist ein bisschen blöd, dass die interaktive Umgebung, die kommt mit Threads offenbar nicht so gut zurecht. Was man aber machen kann, ist, man kann dieses OCaml, ich weiß nicht genau, wie das ist mit der IDE, wie gut die damit zurechtkommt. Also was man machen kann, ist, man kann diesen OCaml Compiler benutzen. Das heißt, dieses OCaml C, und gibt ihm die Option minus Thread mit, und dann können Sie Ihr Programm kompilieren und ausführen. Das ein Punkt, den Sie beachten sollten dabei, ist, dass Sie eben diese Threads-Bibliothek einbinden, und die Threads-Bibliothek, wenn Sie das einfach nur tun, kriegen Sie dann erstmal auch einen Compiler Warning oder Fehler, dass die auch noch diese Unix-Bibliothek haben möchte, und die muss man auch übergeben, und wenn man die dann hat, dann kann man das kompilieren und dann funktioniert das. Ich weiß es nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe es niemals unter Windows ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, ob das so in dieser Form auch unter Windows funktioniert. Okay. Und dann hat man eben wird ja dann Executable erzeugt, das man ausführen kann, und das macht dann genau diesen, hat dann den Effekt, den wir haben wollen. Ja, es ist die Grundfunktionalität, jetzt diese nackte Threads, die wir jetzt gerade erzeugt haben, die machen nichts Besonderes, außer dass sie sich gegeneinander warten können und beenden können. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr dazu kennenlernen, was man sonst noch mit diesen Threads machen kann. Vielleicht nur noch generell, das ist ein Wermutstropfen, gebe ich zu, dass diese OCaml-Threads werden gegenwärtig in der virtuellen Maschine von OCaml simuliert. Also das sind keine Betriebssystem-Threads. Und das ist einerseits ein Nachteil, weil dadurch eine wirkliche Concurrency und ihre Multicores können Sie mit diesen Threads nicht ausnutzen. Das ist blöd. Und die OCaml-Gemeinde wartet seit einigen Jahren darauf, dass endlich das in den aktuellen OCaml-Compiler eingebaut wird, dass man hier richtige Threads hat. Man hatte das für die Version 4.0.3 oder so versprochen. 4.03 versprochen, hat es aber auch bei der Version 4.04 noch nicht gehalten. Das Problem ist, man muss das ganze Laufzeitsystem dann nebenläufig auslegen, insbesondere auch den Garbage Collector. Und das ist tatsächlich auf eine effiziente Weise zu tun, ohne dass das restliche System leidet, ist da sind die OCaml-Leute, schrecken da ein wenig vor sich zurück. Aber es gibt irgendwelche Projekte, die das versuchen, in den Compiler einzubauen. Also man kann hoffen, dass das irgendwann mal passiert. Also gegenwärtig ist das so, dass die Erzeugung von Threads super billig ist. Ja, es ist also nicht so, dass da ein riesiger Aufwand getrieben wird. Sie sind also lightweight. In diesem Sinne sind es Threads und keine Prozesse, die da erzeugt werden. Und das ist das eine. Und dann kann man sich jetzt fragen, was passiert? Ich habe 7 Threads gestartet und die alle sind noch nicht beendet, nur das das Main sozusagen beendet sich. Und dann ist es so, dass es, wenn das Hauptprogramm beendet ist, egal welche anderen Threads noch rumgeistern, die werden, dann wird das Programm beendet. Also die ganze Sache beendet. Und hier, ach so, das habe ich hier noch nicht gesagt. In diese Beispielausgabe sagt Ihnen, welche Nummer der Hauptthread hat. Und der hat die Nummer 0. Und ich glaube, das ist in den meisten Thread-Systemen so. Okay. Und wenn der also sich beendet, derjenige, der dann der Thread 0, dann ist das OCaml-Programm zu Ende. Okay. Gibt es dazu erst noch Fragen? Ich glaube, das war jetzt erst noch sehr einfach. Einfach, man hat dieses Create und dieses Join. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich mehrere Threads habe, das A und O ist, die müssen ja auch Daten austauschen können, weil sonst irgendwie, wenn die keine Daten austauschen können, ist das relativ witzlos. Und die Kommunikation funktioniert hier über Kanäle. So, und also ein Kanal ist so ein Ding, genau wie Sie sich das vorstellen, da kann ich was drauf senden und da kann ich was draus empfangen. Und entsprechend damit Sie Kanäle verwenden können, benötigen Sie eine Struktur oder die Funktionalität eines Moduls, und das ist dieses Modul Event. Und das stellt Ihnen zur Verfügung erstmal einen Typ Channel, und der ist polymorph in einem Typparameter Strich A. Jetzt können Sie sich natürlich jetzt gerade grübeln, was ist dieses Strich A? Das sind die Werte, die Sie auf dem Kanal senden können. Und dadurch, wenn Sie polymorph heißt hier, Sie können alles darauf senden. Sie können Characters senden, Sie können Ints senden, Sie können AVL-Bäume senden, Sie können Funktionen senden, Sie können Kanäle senden. Auf einem Kanal können Sie auch einen Kanal senden. Ja? Weil alles, was ein Wert ist, kann darauf gesendet werden. Okay? Das ist schon mal sehr auf irgendeine Weise genial, weil Sie müssen nicht irgendwie, linearisieren, in eine Stringdarstellung umwandeln und dann schicken und danach wieder auspacken. Alles völlig überflüssig. Ein Kanal können Sie alles senden. Okay? Und dann müssen Sie den Kanal natürlich anlegen können. Und dieses Anlegen können, dafür gibt es eine Funktion, die heißt New Channel. Und die erzeugt eben Ihnen aus einem Unit einen Kanal von irgendeinem beliebigen Typ. Welcher Typ das ist, entscheidet sich im Laufe Ihres Programmtexts an der Stelle, wo Sie den Kanal benutzen, indem Sie nämlich mal was da schicken. Und in dem Moment legt das der OCaml Compiler fest, was für ein Typ denn der Kanal tatsächlich hat. Okay. Und dann, jetzt überspringe ich 3 Funktionen, die eigentlich ganz wichtig sind, und gehe zu denen, die Sie vielleicht jetzt als erstes erwartet haben. Das ist, ich kann senden und ich kann empfangen auf dem Kanal. Okay, entsprechend senden und empfangen wird deshalb als erstes Argument einen Kanal nehmen. Gut, jetzt das Senden braucht als weiteres Argument natürlich den Wert, den wir senden wollen, der ist hier. Und was liefert jetzt das Send zurück? Und das ist jetzt das ein bisschen Gewöhnungsbedürftige, deswegen spreche ich auch ganz langsam, damit Sie gut folgen können. Das, was zurückliefert, ist nicht irgendwie Unit oder so, wie wenn Sie Print machen, dann hat es einen Seiteneffekt, aber Sie kriegen keinen Rückgabewert. Und hier bei dem Send ist es im Prinzip auch so ein Unit, Sie kriegen vom Send keinen Rückgabewert, aber hier wird nicht ein Unit, sondern wird ein Unit-Event erzeugt. Das heißt, es wird sozusagen nur, es wird gesagt, hier, ich möchte senden, aber das ist noch nicht das Senden selbst. Okay? Das heißt, diese Events sind, wenn Sie so wollen, genauso, wenn Sie das jetzt vergleichen, ich glaube, in Java gibt es auch so Events, die Klasse Event, und da können Sie so ein Ding anlegen, es ist einfach nur ein Datenwert. Ja, nur bei irgendwelchen Geschichten, die dann tatsächlich mit der GUI oder sonst wo passieren, werden solche Events erzeugt. Okay? Und dann können sie auch danach irgendwie verarbeitet werden. Und hier ist das, wenn sie erzeugt werden, dann gibt es dann diese Händler, die dann irgendwie darauf reagieren. So, hier kann man also ein Senden, diesen Aufruf von dem Send erzeugt ein Sende-Event. Aber damit ist noch das Senden noch nicht ausgeführt. Genauso das Receive. Das nimmt einen Kanal und erzeugt einen und liefert einen Event. Und dieser Event enthält hier beim Empfangen den Wert, den man möglicherweise aus dem Kanal gelesen hat. Okay, wie macht man das jetzt? Wie kommt das jetzt, dass dieser Event auch eintritt? Also, dass das Senden tatsächlich stattfindet, beziehungsweise das Empfangen tatsächlich stattfindet. Und das ist diese Funktion Sync. Ja, das ist sozusagen, indem ich ein Sync mache auf einen Event, egal welchen, lasse ich diesen Event eintreten und kriege dann den Wert, der in diesem Event drin verborgen ist, in die Hand. Also beim Send kriege ich dann eine Unit, das ist also gar nichts, aber beim Receive kriege ich dann den Inhalt dessen, das ich empfangen habe. Okay? Und deswegen benötigt also dieses ganz wichtig, deshalb ist für dieses Senden und Empfangen, dass man hier also einen weiteren Typ zur Verfügung hat, und das ist neben dem Typ eines Kanals, das ist der Typ eines Events. Und der ist auch polymorph, es gibt ein Event für jeden Typ. Entsprechend demjenigen, dass ich auch jeden Typ, einen Wert von jedem Typ möglicherweise aus einem Kanal empfangen kann. Okay? Gut, und dann gibt's natürlich noch das ist irgendwie so eine Hilfsfunktion. Ich kann irgendwie auch einen festen Wert irgendwie zum Event machen, indem ich einfach dieses Always aufrufe. Always 5 ist ein Event vom, der den Inhalt 5 hat. Und wenn ich einen Sync drauf mache, kriege ich die 5 in die Hand wieder. Ja? Also das ist jetzt dieses Always. In manchen Fällen wird es nützlich sein, anstelle von einem Receive auch so ein Always zu machen. Und dann ist das, ob ich ein Receive auf einen Kanal mache oder ein Always, ist vom Typ her dasselbe. Nur das Sync wird bei dem Receive nur dann irgendwie Erfolg haben, wenn wirklich etwas aus dem Kanal gelesen wird, während ein Sync angewendet auf so ein Event, das durch ein Always erzeugt wurde, wird natürlich sofort und immer Erfolg haben. Okay, so das ist jetzt sehr abstrakt geredet, was für Funktionen es gibt. Nochmal diese Erläuterungen, die ich Ihnen gerade gegeben habe, sind hier dieser gelbe Bereich. Jetzt schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Ohne Beispiel können wir jetzt hier nichts verstehen. Hier ist das Beispiel. Also wieder habe ich ein Modul definiert, nenne ich jetzt mal Exchange. Der braucht diese Threads und diese Events, deswegen öffne ich diese Module, damit ich die Funktionalität direkt ohne Qualifizierung zur Verfügung habe. Okay, so, und jetzt schauen wir uns erstmal dieses Main an, was das Main macht. Das ist hier dieses Main, das ist dieser Ausdruck. Der erzeugt erstmal einen neuen Kanal und dann erzeugt er einen neuen Thread. Das passiert hier. Und liefert diesem, und gibt diesem, dieser neue Thread, das wird mit dem Create erzeugt. Die Funktion habe ich jetzt Thread genannt. Ja, aber das sollte Sie jetzt nicht missdeuten. Dieses Thread ist eine Funktion, die müssen wir irgendwie definieren irgendwo. Und die haben wir definiert, die habe ich hier definiert. Das ist dieser grüne Bereich. Ja, und diese Funktion Thread kriegt als Argument den Kanal, den ich erzeugt habe. Ja, damit habe ich dann zusammen mit meinem Thread einen Kanal gemeinsam. Und dann kann ich auf diesem Kanal schreiben und lesen. Ja? Okay. Und jetzt, nur damit ich verfolgen kann, was da passiert, macht jetzt dieser Hauptausdruck, wird dann, nachdem dieser Thread erzeugt wurde, schreibt irgendwas auf die Ausgabe, das im Main läuft. Und dann sendet es auf dem Kanal seinem Thread eine Nachricht. Also zum Beispiel einen Gruß. Ja? Und wie macht es das? Indem es dieses auf Send macht für diesen Kanal mit irgendeinem String, Greetings hier. Okay, das ist jetzt, damit wird ein Sende-Event erzeugt. Und jetzt kommt, damit es auch tatsächlich eintritt, macht man davor ein Sync. Denselben Event könnten Sie mehrmals verwenden, Sie können ihn in einer Variable abspeichern und mehrmals einen Sync drauf machen, dann würde jedes Mal bei jedem Sync würde das gesendet werden. Ja, also wenn Sie zweimal Sync drauf machen, auf denselben Event, würden Sie zweimal senden. Okay? So, jetzt ist der Witz bei dieser Thread Library, dass Senden und Empfangen synchron sind. Deswegen heißt es auch Sync. Das heißt, dieses Sendeereignis ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn jemand anders auf demselben Kanal ein Receive macht. Also der Wert muss, den Sie senden, der muss von jemandem empfangen worden sein, so per Handshake. Nur dann kann der Sender weitermachen und der Receiver weitermachen. Also es muss deshalb jetzt jemand anders geben. Ich komme hinter diese Stelle, an diese Stelle in meinem Programm. Na, wo komme ich denn? Wo ist denn diese Stelle? Hier ist das Rote. An die komme ich überhaupt nur, wenn irgendjemand anders auch ein Receive macht auf diesem Kanal. Wer kann das machen? Also hoffentlich der Thread, den ich erzeugt habe. Wenn der nichts macht, bin ich hier blockiert und das Programm bleibt stecken. Ja? Wenn der Thread meinen Greetings empfängt, dann kann ich weitermachen zur nächsten Zeile. Und was passiert da? Da mache ich dort, sehen Sie sich das an, ein Receive auf dem Channel. Nachdem ich etwas gesendet habe und das hoffentlich empfangen werde, lausche ich auf dem Kanal, auf demselben Kanal, also ein Kanal geht in beide Richtungen, das ist nicht so, dass er nur in die eine Richtung geht, sondern er geht in beide Richtungen, dann mache ich ein Receive drauf und durch das Sync sehen Sie, ich muss warten, bis tatsächlich jemand, hoffentlich mein Thread, den ich erzeugt habe, mir eine Nachricht schickt. Und Sie sehen hier, auf diesem Channel werden Strings geschickt, was da rauskommt, ist ein aus dem Receive kommt ein String-Event raus und mit Hilfe des Syncs kriege ich dann einen String in die Hand. Den kann ich dann weiterverarbeiten, indem ich dann irgendwas davor hänge und irgendwas dahinter und das Ergebnis ausdrucke. Und dann bin ich fertig. Okay? Kann man das die Funktionsweise von dem Main alleine nur sozusagen lokal dieses Main da verstehen? Dann schauen wir uns jetzt an, ob das Verhalten von dem Thread dazu passt. So, hier ist das Verhalten von dem Thread selber, dass der Thread, wenn der einen Kanal kriegt, also die Funktion Thread, die dieser erzeugte Thread ausführt, wenn der einen Kanal kriegt, was macht er? Der macht erstmal einen Sync drauf. Also das heißt, der Thread bleibt stecken, wenn niemand auf dem Kanal was schreibt. Aber wenn jemand was da schreibt, dann wird dieses Sync erfolgreich beendet und ich kriege in dem X den Wert. Welcher Wert hätte dann dieses X? Was wird geschrieben? Greetings. Ja? Ausrufungszeichen. Das ist der Wert von dem X, wenn das Sync erfolgreich war. In dem Thread. Und dann kann ich das X ist dann ein String, mit dem kann ich alles Mögliche machen. Also kann ich es zum Beispiel auch in die Ausgabe schreiben. Was hier passiert. Und dann kann ich danach noch was weiteres machen. Also ich kann dann zum Beispiel auf dem Kanal irgendwie auch wieder was schicken. Und hier wird ein String da auf diesen Kanal geschrieben. Und natürlich, Sie sehen, Sie sind mittlerweile sensibilisiert. Da um dieses Send ist dieses Sync. Das heißt, hinter diesem Sync kann ich nur weitermachen, wenn dieses Send auch erfolgt ist. Okay? Und das heißt im Endeffekt, was hier passiert ist, mit diesem Punkt, na, das macht dann dieser Rahmen ist blöd. Hier das hier ist das, was erstmal das Main als Kontrollnachricht rausschreibt auf die Standardausgabe. Greetings ist das, was der Thread schreibt und dann das hier ist das, dieses Got it ist das, was der zurückschickt und he wird davor gestellt und new line dahinter und das ist dann das, was der Main Thread dann auf die Ausgabe schreibt und dann beendet sich das Programm. Also die Kommunikation hat geklappt. Ja? Und Okay, also diese Sachen, was Sie hier sehen, ist, wir müssen dieses, wir können natürlich das Send alleine verwenden und das Receive alleine verwenden. Das liefert uns aber nur Datenwerte, nämlich solche Eventwerte. Und erst indem wir das Sync davor auf diese Eventwerte anwenden, findet tatsächlich die Kommunikation statt. Und so ein Send, das haben wir hier an diesem Stelle auch gesehen, muss immer ein passendes Receive ausgeführt werden von einem anderen Thread. Und dann findet ein Rendezvous statt und das Senden und Receive gewissermaßen gleichzeitig. Der eine wird seinen Wert los, der andere kriegt seinen Wert ausgehändigt und dann können beide fortfahren. Und wenn dieses Rendezvous nicht zustande kommt, dann sind beide blockiert. Ja? Es ist also hier nicht eine asynchrone, sondern eine synchrone Kommunikation zwischen den Threads. Okay, und natürlich sehen wir hier, da kann ich Ihnen schon gleich eine Achtung hinschreiben, in dem Moment, wenn Sie hier da nicht sorgfältig programmieren und Sie haben dann irgendwie, Sie schicken einen Send raus, in einen Wert raus, in die synchronisiert raus auf irgendeinen Kanal. Leider hat der Thread vergessen, ordentlich mitzuzählen und wird dann, steht nicht bereit, um den zu empfangen und dann warten Sie für ewig. Ich meine, bei Rendezvous ist es auch schon mal vorgekommen zwischen Menschen, dass man vergeblich wartet. Allerdings gibt es da typischerweise ein Timeout. Aber hier gibt es hier kein Timeout. Okay? So, jetzt wollen wir mal schauen. Das war sozusagen das Grundkonzept von diesen Kanälen und dieser synchronen Kommunikation. Und wir müssen jetzt mal, was man sich natürlich jetzt anschauen muss, kann man damit irgendwas anfangen? Oder wie fühlt sich das an? Wie lösen wir damit Probleme? Und ein Ding, was man zum Beispiel gerne hätte, ist sowas wie eine, die Frage, können wir damit sowas wie eine globale Speicherzelle, die wir heiß und innig lieben, weil wir sie von Java und sonst woher kennen, können wir die mit Hilfe unserer dieser Kanäle eigentlich vielleicht simulieren? Und die Antwort ist ja, das können wir. Und dazu definieren wir ein Modul, der eine gewisse Funktionalität zur Verfügung stellt. Und diese Funktionalität sind wir ja mittlerweile gewöhnt, da können wir so einen Modultyp oder eine Signatur dafür anlegen. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen einen Typ bereitstellen, der eine Zelle ist, eine Speicherzelle, in der ich irgendeinen beliebigen Wert abspeichern kann, sei es eine Funktion, sei es ein AVL-Baum, sei es sonst irgendwas. Ich brauche eine Funktion, die eine neue Zelle anlegt. Ich brauche die Möglichkeit, den Wert der Zelle zu kriegen. Und ich brauche die Möglichkeit, in die Zelle einen Wert hineinzuschreiben. Ja, das ist die Funktionalität, die wir sicherstellen müssen. Und natürlich ist es so, dass wenn ich ein Get mache, dann möchte ich den letzten Wert kriegen, der in dieses Ding reingeschrieben wurde. Und wenn ich ein Put, der Wert, den ich da reinschreibe, das soll natürlich danach auch drin sein. Und der soll dann halt auch dort vorliegen für das nächste Get. Also wir müssen irgendwie diese Get und Put Aufrufe wie in einer Datenbanktransaktion ordentlich sequenzialisieren. Und dazu nehmen wir, aber hier ist nichts synchron. Also ich kann beliebig viele Gets machen und beliebig viele Puts und die Zelle muss immer da reagieren. Und die Zelle weiß natürlich nicht im Vornherein, was die User mit der Zelle machen. Es kennt natürlich nicht die Anzahl der Gets und nicht die Anzahl der Puts und die Reihenfolge. Also müssen wir die Zelle so flexibel organisieren, dass sie immer in der Lage ist, einen Get-Request zu beantworten beziehungsweise einen Put-Request auszuführen. Okay, und das erledigen wir, indem wir einen sozusagen Server-Thread aufsetzen. Das ist ein Thread, der läuft immer und ist immer bereit, allzeit bereit, so eine Anfrage zu beantworten. Okay, also wir nehmen so einen Server-Thread und dann stellen wir uns vor, dieser Server, die Klienten, die dieses Get und Put machen, die interagieren mit diesem Server-Thread über einen Kanal. Das ist jetzt unsere Idee. Das heißt, eine Zelle ist dann für uns ein Kanal. Und was schicke ich auf dem Kanal? Naja, dann stelle ich mir vor, ich schicke einfach die Requests auf diesem Kanal. Und was ist ein Request? Ein Request ist, naja, wenn ich sozusagen einen Put mache, dann ist es, schicke ich einfach die Mitteilung, bitte schreibe einen Wert A rein. Und was ist jetzt nur das Get ist ein bisschen kritisch. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass ich, ja, wie kann ich denn das kriegen? Ja, also deswegen eine Möglichkeit, dieses Get zu realisieren, ist, indem ich dem Server-Thread der Zelle einen Kanal schicke. Bitte, hier hast du einen Kanal, sende mir auf diesem Kanal den Wert, der gegenwärtig drin ist. Ja? Und deswegen schicke ich hier, ist dieses Get enthält einen Kanal. Okay? Das heißt, die Get, dann können wir auch ganz gleich sofort implementieren, wie dieses Get, die Get-Funktion funktioniert. Die Get angewendet auf einen, auf so einen Request-Channel. Ja, auf diesen Channel, sieht so aus, ich erzeuge erst einmal einen neuen Kanal, das ist nämlich derjenige, wo ich dann die Antwort kriegen will, und teile dem, mache dieses Get drumherum, dieses Reply, und sende das auf diesen Request-Channel, dem Server-Thread. Und damit teile ich ihm mit, bitte lieber Server-Thread, schlage den Wert in der Zelle nach und sende mir ihn auf diesem Reply-Channel zu. Ja, und diesen Request schicke ich diesem Server-Thread und mit Sync warte ich, bis der das ordentlich empfangen hat. Und wenn er das empfangen hat, dann tue ich anschließend auf meinem Reply-Channel horchen, ein Receive drauf machen und hoffen, dass der Server-Thread bereit ist, mir auf meinem Request, auf meinem Reply-Channel die Antwort mitzuteilen. Und dann mache ich wieder ein Sync und wenn das fertig ist, bin ich fertig, dann habe ich den Wert. Okay, kann man das verstehen? Und jetzt das Put ist natürlich noch einfacher. Das Put, da habe ich wieder auch diesen Request-Channel und da will ich einen X, möchte ich in diese Zelle reinschreiben. Dann sende ich auf meinem Server-Thread die Nachricht, sende ich dem Server-Thread die Nachricht, bitte mache dieses Put X. Und dann warte ich, bis der das akzeptiert hat und dann bin ich fertig. Ja. Und die ganze Logik liegt jetzt in dem Server-Thread verborgen. Ist die Frage, ob wir dazu in der Lage sind, noch, sehen hier, dieses ist eine New Cell. Ja, hier, das ist die, aber das erklären wir uns, das schauen wir uns vielleicht dann, was der Server-Thread macht, schauen wir uns das nächste Mal an. Und für heute, denke ich, haben wir schon eine ganze Menge gelernt. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.